Sie hören den Kurier.
Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der Österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
For the last time, Queen Elizabeth will leave the Abbey, where she was crowned, where she marked so many important occasions in her own life and in the life of the nation throughout her long reign.
Heute hat in Großbritannien endgültig eine Ära geendet.
The gun carriage awaits at the Great West Door. St. George's Chapel in Windsor awaits her arrival this afternoon. Where alongside her beloved husband, sister and parents, she will finally be laid to rest.
Nach der Totenmesse in Westminster Abbey hat Queen Elizabeth II. Die Kirche zum letzten Mal verlassen. Dort, wo sie vor 70 Jahren gekrönt worden ist, endet heute ihre lange Regentschaft endgültig. Begleitet von ihrer Familie und Hunderttausenden vor den Fernsehern und in den Straßen und Parks von London. Viele Briten sind mit ihr aufgewachsen, müssen sich erst einmal an das neue God Save the King in der Nationalhymne gewöhnen. Wir schauen daher gleich nach London und reden mit Kurierredakteur Konrad Kramer, wie der heutige Tag verlaufen ist. Und ich rede mit Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, die uns erklärt, was sich unter King Charles alles ändern wird in der britischen Monarchie. Und um es gleich zu sagen, da wird bald ein neuer Wind durch den Buckingham Palace wehen. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Königin ist tot, lang lebe der König. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. Ist also King Charles III. König von England. Zum Abschied der Queen hat sich die gesamte royale Elite in London eingefunden. Etwa Spaniens König Felipe VI. Und Königin Letizia, das schwedische Königspaar Karl Gustav XVI. Und Königin Silvia oder das niederländische Königspaar William Alexander und Königin Maxima. Aber auch US-Präsident Joe Biden und Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sind unter den zahlreichen Trauergästen. Vor allem aber tausende Briten sind gekommen, um der Queen noch ein letztes Mal die Ehre zu erweisen. Auf zahlreichen Bildschirmen ist die gesamte Trauermesse übertragen worden. Viele Menschen haben auch die eine oder andere Träne in den Augen gehabt. Seit den frühen Morgenstunden sind die Menschen unterwegs und so auch mein Kollege Konrad Kramer, der für den Kurier vor Ort berichtet. Und ihn habe ich jetzt am Telefon. Hallo Konrad.
Hallo Elias, servus.
Konrad, beschreib doch mal vielleicht zu Beginn, was sich in London seit dem Morgen so getan hat. Da war ja wahrscheinlich Gott und die Welt auf den Beinen heute, oder?
Also man muss sich natürlich vorstellen, dass diese Stadt und vor allem ihr Zentrum ja seit Tagen in Beschlag dieser Zeremonie, dieser Feierlichkeiten und dieses Begräbnisses ist. Das heißt, wir haben ja diese Schlange erlebt, die sich jetzt tagelang durch die Stadt gezogen hat mit 10.000 Menschen, die sich in der Königin verabschiedet haben. Und natürlich ist erwartungsgemäß London heute früh einfach fast in sich zusammengebrochen unter diesen Menschenansturm. Also es war natürlich die Straßen abgesperrt, es ist ein riesiges Polizeiaufgebot, berittene Polizei zu Fuß, alles. Und diese Menschenmassen haben sich jetzt quasi quer durch die Innenstadt ausgebreitet und haben vormittag von Westminster bis zum Hyde Park in Beschlag genommen und gemeinsam die Königin verabschiedet.
Und du hast dich im Hyde Park unter die Menschen gemischt. Die haben auch dort der Live-Übertragung der Totenmesse gelauscht. Wie war denn da die Stimmung? Kann man das ein bisschen beschreiben?
Die Stimmung war, ich würde mal so sagen, anfangs sehr ruhig, sehr getragen. Es war jetzt eine fast erstaunliche Stille, wenn man bedenkt, dass da Zehntausende Menschen, und das waren wirklich Zehntausende Menschen, vorhanden waren. Alle haben wie gebannt gelauscht, auch als dann natürlich die Hymne angestimmt wurde während der Messe, haben viele mitgesungen. Also wir haben auf einmal dann zum ersten Mal gehört, wie zehntausende Briten God Save the King singen. Das war schon ein sehr berührender Moment. Man hat nur gemerkt dann, dass so nach 1,5 Stunden die Leute einfach genug hatten von dieser pompösen Zeremonie. Mhm. Also der Abmarsch hat dann schon vor ungefähr 1 Stunde eingesetzt. Also ich stehe jetzt hier ein wenig südlich des Hyde Parks und auf mich marschieren tausende Menschen zu, die alle den Hyde Park gerade verlassen haben. Und dasselbe, ich weiß es auch von den Kollegen, die anderswo in der Stadt herumstehen, im Zentrum, spielt sich auch dort ab. Das heißt also, die Sache, während die Zeremonie natürlich noch weiterlaufen, noch Stunden weiterlaufen wird, ja, Richtung Schloss Windsor, ist in London jetzt auf einmal die Stimmung zu einer komischen Normalität zurückgekehrt. Also, mhm, als ob alle Menschen ihre Pflicht getan hätten, gemeinsam mit der Königin, die ja immer ihre Pflicht getan hat. Und jetzt sozusagen kehrt die Normalität natürlich mit Menschenmassen an jeder Ecke. Aber von der Stimmung her kehrt eine gewisse Normalität ein. Es wird gelacht, ein paar Jogger sind wieder unterwegs, okay, Menschen scherzen. Also das hat sich sehr rasch geändert.
Du hast schon angesprochen, in der Kirche wurde dann auch God Save the King gesungen. Man hat auch King Charles in der Übertragung sichtlich ergriffen gesehen. Wie haben denn ihn die Menschen hier erlebt? Ist der schon als neuer König da ein bisschen verankert?
Also ja, man merkt aber auch hier natürlich, dieser Tag gehört der König. Also es gab Applaus für Charles von vielen Menschen, aber er war verhalten. Es war nicht so, dass man hier gejubelt hätte. Das ist kein Tag zum Jubeln. Das ist ein Tag zur Trauer, für Erinnerungen. Es hat ja auch jeder Mensch, den man hier trifft, in diesen Massen, egal ob man jetzt, wie ich in der Früh, in der Nähe von Westminster herumläuft oder später im Hyde Park, jeder hat seine Erinnerung mitgebracht oder die Erinnerung der Tante oder die Erinnerung ans berühmte Queen-Café-Heferl, was auch immer. Das heißt, der Tag gehört der Queen. Es gab Applaus für Charles. Ja, es wurde die Hymne gesungen, aber natürlich eigentlich verhalten.
Und zum Abschluss gefragt, wie leicht geht eben den Menschen auch schon God Save the King über die Lippen? Ist das schon eingelernt?
Also ich konnte eigentlich geschlossen God Save the King hören. Ich habe keine Fehler bemerkt. Ich habe auch bemerkt, dass die Leute, die älteren Menschen im Hyde Park natürlich auch die Lieder in der Kirche mitgesungen haben. Ja. Aber ich glaube schon, das ist schon eine gigantische Änderung, diese Erbfolge, das hört man ja in Gesprächen, habe ich ja in den letzten Tagen ständig gehört, dass man halt mit diesem neuen König und auch seiner neuen Art zu regieren, die ja ganz anders sein wird als die von Elisabeth, noch nicht so weiß, wie man damit umgehen soll.
Konrad, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für uns.
Gerne, alles klar, liebe Grüße nach Wien.
Ja, wie also wird König Charles sein Amt anlegen? Lang hat er ja ein wenig als Sonderling oder Eigenbrötler gegolten, ist anfangs sehr im Schatten seiner ersten Ehefrau, Lady Di, gestanden, die ja tragisch in Paris ums Leben gekommen ist. Später hat sich Charles dann vor allem der Ökologie und der biologischen Landwirtschaft verschrieben und ist als Mahner für Umweltthemen aufgetreten. Nicht zuletzt die Klimakrise gibt dem nunmehrigen König von Großbritannien recht. Aber sind all die Auftritte, wie etwa auch bei den Vereinten Nationen, zur Ungerechtigkeit in der Welt jetzt als König auch noch so möglich? Die Queen hat sich ja meist in nobler Zurückhaltung geübt. Doch wie legt jetzt König Charles seine Regentschaft an? Dazu begrüße ich jetzt die Adelsexpertin des Kurier, Lisbeth Bischoff. Frau Bischoff, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, gern. Danke vielmals für die Einladung zu diesem Gespräch.
Frau Bischoff, König Charles, muss man jetzt ja sagen, hat mit seiner ersten emotionalen Rede die meisten Briten überzeugt. Sieht man da schon, dass hier ein neuer, emotionalerer Stil auch in den Buckingham Palace einziehen wird?
Ich glaube schon, dass Prinz Charles einen ganz neuen Regierungsstil plant oder vorhat oder verfolgt. Weil eines ist natürlich klar, die großen Fußstapfen seiner Mutter, in die kann er nicht treten, die sind eindeutig. Das ist zu viel, das geht nicht. Er muss einen neuen Stil erfinden. Und die Queen ist ja noch wirklich alte Schule, keinen Kontakt zu den Untertanen. Distanz, 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 sich nicht äußern, sich nicht beklagen, das ist ihr Motto gewesen. Und das wird Charles mit Sicherheit ändern.
Das haben wir ja auch bereits gesehen. Er hat vor dem Buckingham Palace die Hände der Wartenden geschüttelt. Eben, wie Sie gesagt haben, ganz im Gegensatz zur Queen, die immer sehr viel auch Distanz geübt hat, nämlich auch räumliche Distanz. Ist es vorstellbar, dass König Charles jetzt den Buckingham Palace für das Volk richtig öffnen wird?
Naja, so wie man hört, plant Charles überhaupt nicht in den Buckingham-Palast zu ziehen, weil es ihm dort zu ungemütlich ist, zu groß ist. Mhm. Er plant eher, dass dort gewisse Räume der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und er möchte, das hat er schon angekündigt, als er noch Thronfolger war, er möchte abgespeckt, sparsam regieren. Das betrifft ja nicht nur das Personal oder die Königsfamilie, sondern natürlich auch die Besitztümer.
Zu dem würde ich dann gern später auch noch kommen. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei König Charles jetzt selbst. Er hat schon mehrmals auch Nerven gezeigt, etwa bei einem tropfenden Füllfederhalter. Ist das normal und wie wird das in England aufgenommen? Oder macht ihn nicht sowas auch vielleicht auch ein bisschen menschlicher, der halt sozusagen mit seinen Emotionen nicht so hinter dem Berg hält?
Also das Verhältnis von König Charles III. Und zu seinen Dienstboten oder zu seinen Butler ist hinlänglich bekannt, nicht erst seit er König ist, sondern er hat darauf immer bestanden, auch als Kronprinz, dass die Schuhbändel immer gebügelt sein müssen, dass die Unterwäsche keinerlei Falten aufweisen. Mhm. Er hat zum Beispiel auch einen Spleen, dass in der Badewanne der Abflussdeckel immer in die richtige oder eine gewisse Richtung zeigen muss. Also und diese Szene hat es natürlich eindeutig gezeigt, diese Geste, räum das weg. Ja. Charles kennt nur den Umgang mit Dienstboten und ist diese Befehlsausgabe, die ich vielleicht jetzt etwas ironisch auch meine, ist natürlich, das wird Charles gar nicht auffallen. Aber was man schon gesehen hat, es gab ja eine zweite Szene, als der Füllfederhalter tropfte, ist Camilla sofort ganz ruhig und hilfreich eingesprungen, an seine Seite gegangen. Das machen wir schon, nur Ruhe. Aber er war irgendwie sehr ungehalten. Das hat mich auch gewundert, dass immer. Ich möchte jetzt aber schon anmerken, natürlich diese Belastung, zuerst stirbt die Mutter, das ist ja auch die Mutter von Charles, aber mhm. Er muss sofort König sein, seines Amtes walten, muss sofort reisen. Er ist ja sofort nach Nordirland, nach Schottland und nach Wales gereist, um eben sich dem Volk offiziell vorzustellen als König. Mhm. Also da darf man vielleicht schon etwas nervös sein oder man immerhin ist auch König Charles, 73 Jahre alt und hat ein Monsterprogramm zu bewältigen zurzeit.
Mhm. Sie haben es auch schon ein wenig angesprochen, die Marotten von noch Prinz Charles ist damals ein bisschen immer ihm auch noch verziehen worden. Wird man ihm solche Sachen als König auch verzeihen oder ist da die britische Öffentlichkeit schon so, dass sie sagt, ja, unser König muss Manieren zeigen, muss auch sozusagen Stabilität ausstrahlen?
Ja, ich glaube, das gibt einen großen Unterschied zwischen dem Thronfolger und dem Königsein, weil die Queen hat sich ja gar nichts zu Schulden kommen lassen. Mhm. Die war ja das Ausbündeln an Disziplin. Der einzige Skandal, so hat auch die britische Presse geschrieben, sei gewesen, als sie einmal bei einem Jagdausflug einem Fasan den Hals umgedreht habe. Da gibt es auch ein Foto. Also da haben sich die Tierschützer natürlich sehr aufgeregt. Aber wie gesagt, sonst hat sie sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und das erwartet man auch von König Charles III., dass er diszipliniert ist, wenn er in der Öffentlichkeit auftritt, Ruhe ausstrahlt, die Queen bezeichnet man ja gerne als Fels in der Brandung. Mhm. Sie ist ein adeliges Denkmal, eine fixe Komponente im Königreich war sie. Und das erwartet man von Charles natürlich genauso, dass er keine Schwächen und vor allem schon gar keine Blößen zeigt.
Er hat auch bei seiner Antrittsrede auch gesagt, dass er sich wie die Queen in den Dienst des Volkes stellen will. Bevor er jetzt König geworden ist, hat er als Prinz sich vor allem den Kampf gegen den Klimawandel auf die Fahnen geheftet. Wird das jetzt auch Einfluss auf seine Regentschaft haben? Wird er das auch dort weiter propagieren können? Oder muss er hier auch zurückschrauben, zurückstellen, einfach weil er dieses Amt jetzt ausfüllen muss?
Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, Thronfolger Charles hat ja immer als ein etwas als Spinner gegolten, weil er eben sich für die Ökolandwirtschaft eingesetzt hat, lange bevor das bei uns so allgemeines Thema war, oder auch für den Umweltschutz. Er ist ja sehr gerne allein in Wälder gegangen, ist stundenlang gesessen und hat allein da gemalt. Also er hat die Architektur kritisiert. Also er hat sich schon sehr viel herausgenommen, was er als König gar nicht mehr machen kann. Mhm. Genauso wie er sich auch politisch geäußert hat als Thronfolger. Das geht alles. Ja, es ist nicht vorgesehen, dass er es als König macht, aber bitte, vielleicht ändert sich das mit Charles. Aber er hat gesagt, auch in einem Interview wurde er schon darauf angesprochen, ob er weiterhin so offen seine Meinung abgibt, hat er gesagt, ich bin ja nicht blöd, wortwörtlich. Er gilt nämlich als sehr meinungsstark und das wird er vielleicht doch besser in den Griff bekommen müssen.
Mhm. Eben, es wird ihm ja einerseits nachgesagt, dass er auch ein sehr guter, charmanter, diplomatischer Mensch ist, andererseits aber schon noch gesprächig. Jetzt gibt es ja immer wieder Treffen auch mit britischen Politikern, Audienzen, die auch die Queen ja abgehalten hat, die wird jetzt Charles abhalten. Könnte es sein, dass er da vielleicht aus diesen Audienzen mehr ausplaudert, als den britischen Politikern lieb ist?
Also dieses Treffen, das wöchentlich am Montag stattgefunden hat mit den Premierministerinnen und Premierministern, ist ein Fixpunkt im Programm eines Regenten, in dem Fall von König Charles. Über die Lippen der Queen ist nie etwas gekommen, die hatte sich nie dazu geäußert. Ob Charles das tun wird, ich glaube, vielleicht spricht er etwas mehr, aber nicht so viel, wie wir vielleicht erwarten. Übrigens hat nach dem Tod der Queen einer ihrer Premierminister, nämlich Tony Blair, gesagt, er war doch so oft am Montag bei ihrer Majestät, aber was sie wirklich politisch denkt, habe er nie erfahren. Mhm. Also selbst vor dem Premierminister hat die Queen sich sehr zurückgehalten mit ihrer politischen Meinung. Aber ich glaube, was mir natürlich noch einfällt, ist, die Queen hat sich anders geäußert. Sie ist natürlich sehr diplomatisch gewesen. Und wenn wir uns erinnern an die Parlamentseröffnung, da haben die Medien ein Mail bekommen, dass zur diesjährigen Parlamentseröffnung keine Kutsche zum Einsatz kommt und vor allem die Queen wird die Krone nicht tragen. Und ich habe mir damals noch gedacht, vielleicht ist sie jetzt wirklich auch schon zu schwer für so viele Stunden diese Krone zu tragen. Ja. Aber nein, sie ist angekommen mit einem Hut und dieser Hut hat natürlich der EU Flagge enorm geähnelt. Mhm. Das war während des Brexits. Das ist natürlich ein eindeutiges Zeichen gewesen, ein eindeutiges Merkmal, dass sie für die EU ist.
Ja, und Charles übernimmt da jetzt in schon politisch turbulenten Zeiten. Was kommt denn da auf ihn zu? Eben, wir haben es eher schon ein bisschen angesprochen, er wird jetzt auch nicht nur immer einen Hut tragen können, um vielleicht seine politische Überzeugung zum Ausdruck zu bringen. Was wird da auf ihn zukommen? Wird er da wirklich auch als der Mahner in England dann auftreten müssen, der ein bisschen auch für die Zurückhaltung eintritt, nachdem es jetzt rundherum eigentlich überall nur, wie sagt man so schön, es kracht?
Ja, es ist sehr schwierig zurzeit. Also König Charles übernimmt natürlich in schwierigen Zeiten diese Regentschaft. Mhm. Aber hochinteressant ist, dass sich König Charles bis dato nicht geäußert hat, wie er politisch agieren wird. Wir sind ihm ja natürlich offiziell die Hände gebunden, wie wir ihm erzählt haben, dass er das gar nicht darf. Aber er hat sich auch dazu nicht geäußert. Allerdings weiß man auch, König Charles III., das war schon vorher so als Thronfolger, dass er sich sehr für die Verbindung von Menschen einsetzt. Mhm. Also es ist ihm ein Anliegen, nicht nur Menschen außerhalb des Königsreiches zu verbinden, sondern auch, das ist ein anderes Thema, natürlich auch wieder Frieden herzustellen innerhalb der königlichen Familie, des Königshauses, weil ja seine beiden Söhne William und Harry nicht gerade im Einklang sind.
Mhm. Zur Royal Family würde ich dann gerne noch ein bisschen später noch im Detail kommen. Bleiben wir bei der Royal Family, aber jetzt eher bei den Besitztümern und den Schlössern. Hier hat Charles ja schon ein bisschen auch angedeutet, dass er hier sich vorstellen kann, hier zu verschlanken. Wie soll denn das genau aussehen? Wird er jetzt Schlösser zurückgeben oder wie wird das vonstatten gehen?
Nein, da wird keine Schlösser zurückgeben, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Viele Schlösser befinden sich auch im Privatbesitz, wie zum Beispiel Schloss Balmoral, wo die Queen gestorben ist. Aber ich glaube, dass er sie öffnen wird für das Volk, für die Öffentlichkeit, dass man hier auch ein Museum macht. Er plant ja zum Beispiel, obwohl es ein Privatbesitz ist, auch Schloss Balmoral als Museum weiterzuführen, in Erinnerung an seine Mutter. Aber verkaufen das kann ich mir da zurückgeben. Na, ich glaube, das wird er nicht tun. Ich glaube, das Verschlanken hat sich eher darauf bezogen, dass er die Mitglieder der Königsfamilie reduzieren möchte. Da geht es natürlich auch um sehr viel Geld, weil ja die Mitglieder der Königsfamilie eine Apanage bekommen. Mhm. Und die möchte er verkleinern. Und das hat er insofern ja auch schon gemacht, dass nur sein Nachfolger, in diesem Fall William, und seine Familie integriert sind in diese Königsfamilie. Und das haben ja auch Harry und Meghan gesagt, dass sie das erfahren haben, dass man sie quasi ausscheiden will aus dieser Königsfamilie. Darum sind sie vorher gegangen. Aber ich glaube, da reden wir noch später drüber, genauer über dieses Thema.
Wir können gleich dabei bleiben. Das ist ja interessant, dass in vielen europäischen Monarchien nur noch die direkten Thronfolger die sogenannten royalen Pflichten hat. Es ist ja auch so, dass man mit diesem Unterhalt ja auch sozusagen Pflichten dann dazu bekommt, die ja Harry und Meghan dann auch nicht wollten. Kann es also wirklich so sein, dass bei der Königsfamilie so ist, dass alle bis auf die direkten Thronfolger dann in Zukunft einfach für sich selber sorgen müssen?
Ja, so könnte es sein. Das tun ja schon auch viele. Wenn man jetzt denkt an die Kinder von der Prinzessin Anne, also der ältesten Tochter der Queen, die hat ja auch den Titel abgelehnt für ihre Kinder. Das haben auch die Töchter von Prinz Andrew, dem zweiten Sohn der Queen, auch beruflich sich verselbstständigt oder sind privaten Interessen nachgekommen. Das ist halt ja auch, wie Sie schon gesagt haben, das ist ja auch eine Pflicht. Wenn ich natürlich Geld vom Volk bekomme, muss ich auch was dafür tun. Das Königshaus ist ja wie eine Firma. Ich kann ja nicht bei einer Firma arbeiten und sagen, ich beziehe zwar das Geld, aber arbeiten möchte ich nicht. Das hat man ja auch bei Herrn und Meghan gesehen. Ich habe sie als Teilzeit-Royals bezeichnet, weil sie wollten ursprünglich die volle Apanage, aber sie wollten ein halbes Jahr in Amerika leben, ein halbes Jahr in London. Also nicht mehr voll ihre Tätigkeit, ihre Pflichten, ihre Repräsentationspflichten ausführen. Und da musste die Queen Nein sagen, weil das ist ja das Geld des Volkes, das sie beziehen.
Das geht nicht, Ich schaue mir noch kurz auch auf das Personal. Da ist jetzt da publik geworden, dass bei Charles' bisherigen Residenz, dem Clarence House, es große Einsparungen geben soll, weil natürlich jetzt Charles übersiedelt. War das ungeschickt, dass man das jetzt schon so vorgenommen hat, dass man den Mitarbeitern, den langjährigen Mitarbeitern, da jetzt die Kündigungsbriefe geschickt hat?
Also es ist vielleicht nicht gerade ein günstiger Zeitpunkt gewesen, aber es wurde gestern bereits etwas, soll ich sagen, geschlichtet oder beruhigt. Es handelt sich um 100 Angestellte aus Clarence House, dass die meisten dieser 100 Angestellten natürlich mit übersiedeln. Aber natürlich, wenn es ist ja das ganze Personal, die ganze Belegschaft ist ja von der Queen da. Irgendwie muss man da jetzt eine Lösung finden. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt, gerade zum Zeitpunkt des Todes von Queen Elizabeth, ist jetzt nicht gerade wirklich sehr feinfühlig gewählt worden.
Mhm. Charles ist ja 73 Jahre alt. Wir haben schon über die Familie gesprochen. Warum übergibt Charles nicht einfach den Thron gleich an seinen Sohn William? Man hätte dann einen jungen, dynamischen König, der beim Volk wahrscheinlich noch beliebter wäre. Warum hat man diese Chance hier nicht genutzt oder kann man die gar nicht nutzen?
Ja, wenn es so einfach wäre, weil es Gesetze gibt, Thronfolgegesetze. Und zwar kann man Charles nicht übergehen. Es ist nicht möglich. Mhm. Es ist eine Möglichkeit, dass man das Gesetz ändert, das Thronfolgegesetz. Aber das müsste man ja nicht nur in England ändern, sondern in den ganzen Commonwealth-Staaten. Und das wird ja dauern, wenn es überhaupt gewünscht wird. Es gibt eine Möglichkeit, dass Charles annimmt und zurücktritt. Ja. Aber das kann ich mir bei Charles nicht vorstellen. Der ist seit Geburt getrimmt, um König zu werden. Mit Camilla an seiner Seite wird er dieses Amt natürlich voll ausfüllen. Das ist für mich unvorstellbar, dass König Charles das Amt abgibt. Und es sagen zwar viele in den Zeitungen, ich lese also internationale Zeitungen jetzt, um mich auch vorzubereiten auf diverse Interviews, dass Charles nicht lange König sein wird. Aber das könnte ich mir höchstens vorstellen aus gesundheitlichen Gründen. Aber eines ist natürlich schon klar. Das hat schon bei der Queen, wurde da schon diskutiert. Es kann in England keine zwei Monarchen lebend geben. Also auch wenn die Queen sehr krank geworden wäre, wäre sie die Queen geblieben und ihr Sohn hätte viel immer mehr Aufgaben übernommen. Aber das ist wirklich das Prinzip, der König ist tot, es lebe der König. Also in England in diesem Fall, die Königin ist tot, es lebe der König. Das, auch wie in Norwegen. Das, es gibt nicht zwei Könige zur gleichen Zeit, die leben. Das gibt es nicht. Ist nicht möglich. Gesetzesmäßig nicht möglich.
Wenn wir das vergleichen jetzt zum Beispiel mit Spanien, wo es ja sozusagen den jungen König gibt und noch den alten König, dann da geht das dann,
oder? Ja, das ist ein anderes System. Dort geht das, ja. Aber dort ist natürlich auch der König, Ex-König Juan Carlos, sehr in Ungnade gefallen wegen Korruptionsvorwürfen. Genau. Und da hat man natürlich auch gesehen, dass es vielleicht besser ist, wenn er den Thron übergibt. Übrigens eine Besonderheit der Trauergäste, die da am Montag zur Bestattung, zur Beisetzung kommen, hat auch der Ex-König Juan Carlos zugesagt. Und es wird der erste gemeinsame Auftritt mit seinem Sohn, König Felipe, sein, nach 2 Jahren, in dem er im Exil ist. Also auch eine etwas bekannte Angelegenheit. Aber der Juan Carlos und die Queen waren jahrzehntelang sehr gut befreundet und haben ihn auch oft auf der Sommerresidenz auf Mallorca besucht.
Ich würde noch ganz kurz bei Prinz William kommen. Der wird ja jetzt Prince of Wales, wie das ja auch Charles war, und wird vermutlich nicht ganz so lange warten müssen, bis er dann endgültig dann die Krone übernimmt. Aber wie wird er sich jetzt verhalten? Wie wird er sich vorbereiten dann, weil er ist jetzt dann der Nächste in der Reihe, der dann drankommen würde?
Ja, also Prince of Wales ist jetzt William. Er hat in erster Linie viel mehr Pflichten übernehmen müssen, noch mehr Pflichten übernehmen müssen, nicht nur aus dem einen Grund, dass sein Onkel Prinz Andrew aufgrund dieses unappetitlichen Mädchenhändlerskandals mit Jeffrey Epstein nicht mehr repräsentieren darf. Auch sein Bruder Harry ist nicht mehr da, der lebt in Amerika. Also wird er noch mehr vermehrt Aufgaben als Prinz of Wales übernehmen müssen. Ja, wenn man bedenkt, dass die Queen mit 25 Jahren Königin wurde und Charles immerhin 73 ist, der wird im November 74 Jahre alt. Also für William, den Prince of Wales, so lange warten auf den Thron wird er nicht müssen. Immerhin galt ja Charles als der längst wartende Thronfolger der britischen Geschichte. Aber es gibt ja auch eine Besonderheit: neben Prince of Wales William ist seine Frau Catherine zur Princess of Wales geadelt worden. Das ist auch etwas sehr Neues, weil die letzte Person, die diesen Titel getragen hat, war Diana. Man hat also Camilla übersprungen. Man wollte damals nicht, als Charles Camilla geheiratet hat, dass Camilla, die Nebenbuhlerin von Diana, auch noch deren Titel bekommt.
Und vielleicht zum Abschluss: König Charles hat in seiner Rede oder dann danach auch die Hand Prinz Harry und Meghan ein bisschen wieder mehr entgegengestreckt. Kann es sein, dass jetzt es wieder zu einer Annäherung von Harry und Meghan an das britische Königshaus kommt?
Also ich sehe das etwas anders. Es ist mir nämlich aufgefallen, bei der ersten Rede hat Charles gesagt, ich sage das jetzt sinngemäß, ich kann es nicht mehr wortgetreu nachgeben, aber er hat gesagt, Harry und Meghan, ich liebe euch und ich wünsche euch viel Glück für euer Leben in Amerika. Das ist doch wie ein Loslassen.
Das heißt, Loslassen in Verbundenheit.
Weil es ist natürlich auch klar, wenn den beiden, Harry und Meghan, das Geld vielleicht etwas knapper wird, wohin gehen sie? Natürlich zum Papa, wie schon getan. Sie wollten ja auch einen Millionenkredit haben. Der wurde allerdings an Bedingungen geknüpft, dass Harry dann das Buch, das er plant, über die Königsfamilie nicht veröffentlicht, aber das ist jetzt durch den Tod von Queen Elizabeth irgendwie im Sand verlaufen, da gibt's keine neuen Nachrichten. Aber aufgrund des Todes der Queen zeigt man sich geschlossen, obwohl es dürfte schon etwas noch sehr kühl zwischen William und Harry, zwischen den beiden Brüdern geht. Eigentlich tragisch, weil doch vor 25 Jahren, als ihre Mutter Diana gestorben ist, sie noch in einer Einheit hinter dem Sarg hergegangen sind. Und ich habe mir gedacht, jetzt gehen die beiden Brüder hinter dem Sarg von ihrer Großmutter einher wie Fremde.
Das heißt, dass hier es zumindest in der näheren Zukunft eine Annäherung geben wird, sehen Sie nicht?
Also ich persönlich würde es der Familie wünschen, den Brüdern wünschen, dass sie sich wieder vertragen. Aber ich glaube, es ist natürlich sehr viel Schmutzwäsche auch in der Öffentlichkeit gewaschen worden. Und wenn die Meghan jetzt mit einem perfekten Knicks vor dem Sarg der Queen Abschied nimmt, sie sind natürlich wahnsinnig stark in die Kritik geraten, weil sie gerade auch diesen Knicks bei dieser US-amerikanischen Interviewerin Oprah Winfrey so genau angesprochen hat, warum sie da knicksen soll. Und jetzt, also es ist irgendwie ein ganz schwieriges Kapitel. Aber wie gesagt, und sie hat ja auch das Königshaus und damit auch die Queen schwer angegriffen. Und jetzt, was ich mir vielleicht auch vorstellen kann, dass Harry ist ja zu spät nach Balmoral gekommen, er hat seine Großmutter nur nicht mehr lebend angetroffen. Vielleicht hätten doch klärende Worte noch etwas genützt, aber diese Chance ist jetzt vorbei.
Wie es da weitergeht, wir werden es natürlich weiter beobachten. Frau Bischof, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
Bitte gerne.
Ja, und wir schauen jetzt noch kurz nach Österreich, wo die Metallergewerkschaft mit einer Lohnforderung hat aufhorchen lassen. Sie fordern einen Lohn- und Gehaltsplus von 10,6%. Es geht auch jetzt darum, die Kaufkraft der Menschen zu stärken. Die Gewerkschaften werden keinen Reallohnverlust zulassen. 10,6% mehr sind daher die richtige Forderung, hat GPA-Chef Karl Dürtscher bei der Pressekonferenz der Gewerkschaft gesagt. Für die Arbeitgeberseite ist das naturgemäß zu viel. Christian Knill von der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer beteuert, dass die Arbeitgeber nicht alles schultern können, was die Teuerung mit sich bringe. Die Forderungen der Gewerkschaft nennt Knill unvernünftig und überzogen. Was immer bei den Verhandlungen schlussendlich rauskommt, lest ihr wie immer dann aktuell im Kurier und hört ihr auch im Daily Podcast. Für heute war es das von mir, noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.